Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Rebellische, aufmüpfige, Androiden, künstliche Lebensformen gibt es in der Science Fiction ja viele. Das ist ein beliebtes Thema und auch bei uns hier im Podcast ist es sehr beliebt. Und in dieser Folge, und zwar genau genommen in diesem zweiten Teil dieser Folge, beschäftigen wir uns mit den Filmen Westworld und Futureworld aus den Jahren 1973 und 1976. Und streifen auch ein wenig die Serie von 2016. Ihr solltet jetzt hier das durchaus hier als Spoilerwarnung verstehen. Wie gesagt, das ist die zweite Hälfte. Die erste habt ihr nicht, die zweite Hälfte, der zweite Teil. Die zweite Hälfte ist etwas länger als die erste Hälfte. Ihr habt die erste wahrscheinlich gehört, deswegen wisst ihr in etwa, worum es geht. Im ersten Teil haben wir hauptsächlich über den Film Westworld gesprochen von 1973, in dem zwei Freunde in einem, also erwachsene Freunde, auch wenn der eine wie ein großes Kind mit einem Schnurrbart wirkt, die in einem Wildwest-Vergnügungspark um ihr Leben kämpfen müssen. Der eine schafft es auch nicht, der andere schafft es, als die Vergnügungsparkroboter, die Vergnügungsschießbuden und Sexmodelle Amok laufen und er sich gegen den schießwütigen Gunslinger, gespielt von Yul Brynner, erwehren muss. Das war so die Geschichte vom ersten Teil. Wir haben da auch so über einiges geredet und jetzt geht es im zweiten Teil einfach weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin Felo und bei mir ist Lars. Aber dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu Futureworld, zur Fortsetzung, zum zweiten Teil.
Genau. Soll ich meine Inhaltsangabe vorlesen?
Ja.
Ron kann sein Glück kaum fassen. Er ist der Gewinner des großen Pakets in der Gameshow »Das große Paket«. Neben sagenhaften $50.000 umfasst der Preis eine Reise in den angesagten, nach unwesentlichen Problemen wiedereröffneten Freizeitpark Delos, in dem man seine verborgensten Fantasien an Androiden ausleben kann, was für Ron bedeutet, er kann seinen kleinen Ron in einen Schraubensack tunken, wenn ihr versteht, was ich meine. Ron fliegt hin und verbringt einen tollen Urlaub. Also das war Inhaltsangabe Nummer 1.
Ach so, ja. Ja, je nachdem, wer aus welcher Sicht der Film erzählt wird, war das schon alles. Oh mein Gott.
Die zweite Inhaltsangabe, die Zukunft 1985. Zwei Jahre nach dem katastrophalen Vorfall in Westworld wird der Freizeitpark Delos mit neuem Konzept wiedereröffnet. Statt Cowboys gibt es dieses Mal Ritter, Römer und Astronauten. Das war, bevor ich den Film gesehen habe, Westworld. Natürlich alles hauseigene Androiden, mit denen man machen kann, was man will. Um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, lädt man eine Delegation wichtiger Persönlichkeiten zur Besichtigung ein. Neben Namen aus Politik und Wirtschaft reisen auch die TV-Moderatorin Tracy und der Zeitungsreporter Chuck, letzterer hauptverantwortlich für die vernichtende Berichterstattung zu den Vorfällen in Westworld, zu einem Besuch ein, um die Publicity anzukurbeln. Zuvor hat jedoch eine mysteriöse Kontaktperson versucht, mit Chuck in Verbindung zu treten und dafür ihr Leben gelassen. Der Journalist ist also äußerst skeptisch, während er in Steppdecken gehüllt zum Mars reist oder sich einen Roboterboxkampf mit seiner Kollegin liefert. Diese wird unterdessen von merkwürdigen Träumen heimgesucht, in denen Menschen durch Maschinen ersetzt werden. Der Parkleiter, Mr. Duffy, führt die beiden jedoch bereitwillig hinter die Kulissen und zeigt den beiden sogar die Überreste der stillgelegten Westworld. Auf einem nächtlichen Recherchestreifzug treffen Chuck und Tracy auf den alteingesessenen Mechaniker Harry, der ihnen erzählt, dass fast alle Angestellten des Parks bereits durch Androiden ausgetauscht worden seien. Man findet heraus, dass Chucks toter Informant ein ehemaliger Kollege von Harry war, woraufhin dieser beschließt, den beiden Reportern zu helfen. Gemeinsam machen sich die drei auf, das Geheimnis des Parks zu ergründen, womit man sich jedoch Mr. Duffy und den wissenschaftlichen Leiter der Institution Dr. Schneider zum Feind macht. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Eigentlich nicht, ich wollte das nur schon mal so, wollte es immer schon mal schreiben.
Ah ja, schön. Und das war also Inhaltsangabe 2. Und jetzt aus der Sicht von Mr. Duffy. Nein. Nein, mach weiter.
Was? Achso, nee, das war's.
Echt? Da hat's aufgehört?
Den Schluss spoilern wir jetzt gleich.
Ja, spoilert den Schluss ruhig. Das, also wir, sind Film von 1976. Das sollte da kann man jetzt auch das Ende verraten.
Genau, also es ist, stellt sich dann heraus, dass in Delos jetzt mittlerweile hochrangige Persönlichkeiten durch Androiden ersetzt werden sollen. Unter anderem dann auch tatsächlich unsere beiden Reporter, und die sollten dann zurückreisen und dann halt noch weiter Publicity machen für Delos. Worauf das Ganze hinauslaufen sollte, ist mir nicht ganz klar geworden. Weltherrschaft? Keine Ahnung.
Es ist schwer, ja. Das ist allerdings die große Frage, was ist da eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen? Ja, aber sie schaffen es ja dann noch, sich gegen ihre Doppelgänger zur Wehr zu setzen und am Ende zu entkommen. Und weil diese neuen Modelle, mit denen die Besucher ersetzt werden, so fortschrittlich sind, so fortgeschritten, können auch die alten Delos-Androiden bzw. Mitarbeiter, die aber eigentlich alle Androiden sein dürften mittlerweile, die neuen nicht erkennen, also die neuen Modelle nicht von Menschen unterscheiden, weswegen Chuck und ich glaube, und Tracy, sie wird immer Socks von ihm genannt, das ist auch ein komischer Spitzname, Chuck und Tracy dann entkommen können und dann mit fröhlich erhobenem Stinkefinger abhauen und dann am Ende auch so, ach, und wie so ein, jetzt haben wir ein schönes, lustiges Wochenende verbracht. So eine Szene, wo sie dann davon schlendern. Ich habe mal eben in der Redaktion angerufen. Aber bis wir zurück sind, ist das denn das alles schon alte Nachrichten? Wo ich dachte, ja und? Das war's dann jetzt? Ihr bringt das einfach in der Zeitung und damit ist die ganze Bedrohung aufgelöst und
ja, ich hatte auch immer noch im Kopf irgendwie, dass das dann noch so ein doppeltes Ende hat, weißt du, dass sich dann herausstellt, dass doch einer von den beiden Androide ist, weil das halt so die Art Film ist, wo das dann immer vorkommt. Aber das ist ja gar nicht so. Nee. Das ist ja wirklich dann Happy End.
Es ist ein Happy End. Es ist auch so, weil sie ja ihren Doppelgängern begegnen und auch nicht so richtig wissen, wer ist jetzt wer. Das ist ähnlich, ich weiß nicht, ob du die Weihnachtsspecial von Doctor Who gesehen hast. Die jetzt gerade auf Disney Plus waren.
Jetzt gerade nicht, nein.
Nee, aber wir hatten vor ein paar Folgen drüber geredet. Auch da gibt es solche Doppelgänger-Momente, wo der Doktor und Donna auf ihre Gegenparts treffen, beziehungsweise auf die künstlichen Gegenparts der jeweils anderen und dann nicht richtig wissen, wer ist jetzt der Echte, wer ist der Doppelgänger, und das versuchen rauszufinden. Und hier wird es einfach so gelöst, indem Chuck Tracy küsst. Und sie, das reicht ihr als Beweis. So einen Kuss kann man nicht fälschen. Was ich dachte, ja, ne, was? Hä?
Nee, sie können den Androiden sämtliche Gedanken und Erinnerungen einpflanzen. Ja. Sie schaffen es aber nicht, dass der Androide richtig gut küssen kann.
Gell? Ne? Das können nur echte Menschen. Der Androide, der Doppelgänger-Androide von Chuck, der hat sogar seine Schwächen, der hat Höhenangst.
Ja.
Oder kann ich richtig gut zielen und solche Sachen, wo ich denke, ein bisschen, da haben wir es ein bisschen weit getrieben mit dem Perfektionismus.
Wenn wir schon dabei sind, wäre es nicht auch viel klüger gewesen, die Androiden Tracy auf Chuck loszulassen und den Androiden Chuck auf Tracy?
Ja, natürlich.
Damit sie nicht direkt wissen, das ist jetzt mein Feind.
Ja, natürlich wäre das viel intelligenter gewesen.
So ist es für den Zuschauer verwirrender und deswegen unterhaltsamer.
Aber ja, natürlich Sinn macht es nicht. So eine Doppelgänger-Szene, wo eine Figur von sich selbst quasi gejagt wird, natürlich rein optisch für den Zuschauer immer spannend. Das ist wie Captain Kirks Doppelgänger, wenn die sich gegenüberstehen. Dann denkst du immer, wow. Und das ist hier auch so, aber intelligenter wäre es andersrum gewesen, ja. Komisch.
Die wollten das halt auch bei Delos selber sehr dramatisch gestalten dann.
Ja. Du, ich hätte das eigentlich vor der Inhaltsangabe sagen sollen, hätte man besser einen Cut machen können, aber ich muss ganz dringend aufs Klo.
Okay.
Ich bin gleich wieder da. So. Jetzt kann ich mir auch nochmal was einschenken. Man muss nicht Angst haben. Mir die Blase platzt. Und ich funkenstiebend hier wegen der Feuchtigkeit Schaden nehme. Na, das sitze ich unbequem. So. Also, was habe ich mir denn hier so alles? Zu dem Film habe ich jetzt auch schöne Notizen. Es gibt, glaube ich, in Future World nicht nur die Bereiche Future World, Roman World, Medieval World. Es gibt auch noch einen Bereich, der sich sowas wie der Garten der Träume oder so nennt, den ich nicht richtig verstanden habe.
Das ist ja, das ist eine von diesen Szenen, die dann so eingestreut werden, wo man sich hinterher auch fragt, wofür war das denn jetzt gut? Ja. Da wird ja dann nachher die Reporterin wird dann in so eine Maschine gespannt, die erstaunlich aussieht wie dieser Gedankenraum von Professor X aus den ersten X-Men-Filmen. Oh Gott, so ein großer, runder Raum mit so einer Plattform in der Mitte und dann legt man sich auf so einen Stuhl und kriegt so einen Helm aufgesetzt. Und dann kann man ihr halt in die Träume blicken.
Was auch ganz furchtbar unbequem aussieht. Die liegt da auch nicht, sondern die sitzt da unbequem drin. Denkst du, wenn die träumen soll und schlafen soll, wäre nicht eine Liege wenigstens bequem, aber auch dieser Raum selber, dieses Gestell, das wirkt so bedrückend und ungemütlich, dass ich da nur Albträume hätte, wenn ich da drin schlafen müsste. Und dann schauen die ihr in die Träume, in ihr Privatestes, das wird gefilmt und die schauen ihr zu. Und das ist dann auch die eine Stelle, wo dann Yul Brynner nochmal im Film vorkam, weil sie dann in ihrem Traum von Yul Brynner vom Ganslinger verfolgt wird durch irgendein schönes, großes Haus und dann tanzt die, glaube ich, auch mit ihm, oder?
Ja, ja. So, und er fängt sie mit einem Lasso ein.
Ja, das sind so eigenartige Träume.
Ja, und ich hatte erst noch gedacht irgendwie, die haben doch da nur so Material aus dem Vorgängerfilm genommen, oder? Und dann nein, die haben extra nochmal Yul Brynner dazu geholt. Und dann habe ich auch gelesen, dass es seine letzte Filmrolle war. Da denkt man sich, oh, da ist er gestorben. Aber ist er gar nicht. Er war danach am Theater.
Ach so.
Der ist Mitte der 80er gestorben.
Ach so, ich dachte auch tatsächlich, dass das seine letzte Rolle war, weil Schauspieler gerne mal zu der Zeit letzte Rolle im Film und zur Premiere schon nicht mehr dabei.
Ja, nee, ich glaube, der hatte einfach keine Lust mehr auf Film. Der ist dann ins Theater gegangen, soweit ich mich richtig erinnern kann.
Gut.
Dafür hat man jetzt hier als zweiten großen Namen Peter Fonda noch dazu genommen.
Ja, ich habe den Peter überlesen und schaue den Film an, denke mir, mein Gott, Henry Fonda sieht aber scheiße aus in dem Film. Die Frisur und die Brille sieht das übel aus. Nein, das ist Peter Fonda. Ja gut, der sieht auch eher... Ja, sag mal, die beiden Hauptfiguren, die sind zwar beides schon irgendwie attraktive Menschen, aber nicht TV-attraktiv, nicht filmattraktiv, also nicht Ken und Barbie attraktiv, was ja bei Tracy schon ein bisschen eigenartig ist, weil sie ja eine Fernsehjournalistin ist, die eine große Nachrichtensendung hat, aber eigentlich kein Fernsehgesicht hat. Die hat kein wirklich schönes Gesicht, sondern eher ein normales Gesicht, das halt dadurch, dass sie blond ist und schlank, wirkt sie eher attraktiv. Und bei Peter Fonda, okay, gut, in den 70er Jahren hatte man diese komische Mattenfrisur auf dem Kopf, aber auch diese riesen Brille und so, das sieht echt einfach scheiße aus. Das kann man nicht anders sagen.
Ich glaube schon, dass der zur damaligen Zeit durchaus als attraktiv galt.
Und möglicherweise. Ja gut, die Körperstatur und alles macht ja auch viel aus. Ich wundere mich halt nur, weil es ist ja eigentlich Hollywood-mäßig und gerade zu der Zeit eher Usus, denke ich, gewesen, besonders schöne Menschen zu casten, so den ideal schönen Typ als die einfach nur normal hübsche Leute.
Ja, die Darstellerin Blythe Danner, die hat auch in sehr, sehr vielen Sachen mitgespielt, war, glaube ich, aber eher so eine Seriendarstellerin. Mhm. Sie hat unter anderem ja auch in einer Folge von MASH mitgespielt, habe ich dann rausgefunden.
Aha.
Und dir schon geschickt.
Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Was war denn das nochmal?
Ah, wo du sagst, es ist eine Herzschmerzfolge, war dein Kommentar dazu.
Ach, das ist eine, ja, das war, glaube ich, eine Folge, in der Hawkeye in sie verliebt oder irgend sowas. Ach ja, naja.
Na. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Mutter von Gwyneth Paltrow ist.
Na, immerhin. Na,
und wenn man es weiß, sieht man es auch ein bisschen, finde ich.
Ja, kann man eine gewisse Familienähnlichkeit entdecken. Na gut.
Genau. Aber die sind auch beide, wie gesagt, der Film ist sehr viel flapsiger in vielen Bereichen. Die beiden sind halt auch, kennen sich halt aus früheren Jobs. Deswegen nennt er sie ja auch ständig Söckchen im Deutschen oder Socks im Englischen. Sind beide sehr sympathische Darsteller, die da durch diesen Park flanieren. Und auch, also der Film hat in der ersten Hälfte auch dieses Gefühl von, ich verfolge einfach zwei Leute, die sich in einem Vergnügungspark amüsieren. Und zwischendurch fällt ihm immer wieder ein, ach ja, ich muss ja diese Geschichte wieder ins Rollen bringen.
Ja, die sind auch beide auf Antreiben von Delos dazugeholt worden, um da zu berichten, aber eigentlich erstmal zu einem Probelauf, um sich alles schon mal anzuschauen, damit Tracy dann später mit einem Fernsehteam dazukommt. Und diese Konferenzraumszene fand ich auch so eigenartig. Das war eine Pressekonferenz, aber es wirkte eigentlich wie eine Vorstandssitzung bei Delos. Und ich habe erstmal gar nicht verstanden, wieso da der Journalist, also wieso da Chuck mit dabei sitzt in der Vorstandssitzung, der ja eigentlich eher für Delos wohl eher den Feind darstellen müsste, also die böse Presse, die davon nicht Wind bekommen soll, bis ich verstanden habe, dass das eine Pressekonferenz war.
Ja. Pass auf, ich habe jetzt eine ganz heikle Vermutung. Es ist ja so, dass Chuck diesen Informant hat, der ihn anruft und sagt, ich habe hier Informationen über Delos. Mhm. Dann will er den ja treffen. Und was dann passiert ist, dass der Informant kommt an, hat immer noch seine Akten in der Hand, fällt aber tot um, weil er von hinten irgendwie erschossen wurde. Ist einem Attentat zum Opfer gefallen, ist offensichtlich. Jetzt sieht man ja, der Attentäter war auch wieder nicht besonders schlau. Ja. Er hat ihn einfach dann weiterlaufen lassen mit seinen Akten und dass er auch noch was sagen konnte, bevor er tot umfällt. Jetzt ist meine Vermutung, das ist der Hauptdarsteller aus Westworld, den sie einfach dafür, dass er stillschweigt, als hohes Tier eingestellt haben. Und er musste den jetzt ermorden. Der ist ja dann auch quasi ein guter Schütze geworden.
Achso, der Attentäter meinst du?
Das ist Benny aus dem ersten Film.
Ja.
Und der hat ihn dann erschossen und dann ist er weggeschlendert.
Ja, Rätsel gelöst. Oh mein Gott, der nutzloseste Attentäter aller Zeiten.
Nehme ich dem jetzt noch die wichtigen Akten ab? Ach nö, der kippt jetzt bestimmt gleich schon um.
Ich gucke jetzt noch mal ein bisschen rätselhaft in die Gegend und schaue so ein bisschen erschöpft und nachdenklich aus und gehe einfach weg. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh, Benny. Und ich überlege auch die ganze Zeit, wo ich den Richard Benjamin, glaube ich, heißt der Schauspieler, den schon mal gesehen habe. Ich glaube, auch in einem Walter Matthau-Film habe ich den mal gesehen. Die Kaktusblüte, in der Walter Matthau sich in seine Rezeptionistin verliebt oder... Ich bringe gerade alles hin. Aber den Schauspieler kannte ich aus vielen Filmen der 70ern. Da kam der mir sehr bekannt vor und er hat... Oder habe ich den später in einem Woody Allen-Film, als er schon älter war, öfter mal gesehen? Also durchaus ein vertrautes Gesicht. Naja, egal. In Future World kommt er zumindest nicht vor, wenn er nicht der Attentäter war. Was er wohl war.
Also ich klicke hier drauf und der hat tatsächlich bei der IMDb auch noch eine Rolle von 2023. Also der scheint noch zu leben und arbeitet auch noch.
Ja.
Richard Benjamin.
Hm.
Aber hier auch viel Serien in den letzten Jahren.
Aber vorhin meinte, diese komische Szene in diesem Garten der Träume. Das ist, unter diesen Gästen sind ja wirklich viele hochrangige Tiere, unter anderem ein russischer General mit einer hässlichen Frau. Also ein hässlicher, fetter russischer General, so wie man hässliche, fette russische Generäle sich auch klischeehaft vorstellt, mit einer hässlichen, fetten Frau. Das ist so das Klischeebild par excellence. Und die leben dann in diesem Garten der Träume irgendeine komische Fantasie aus. Er als junger, schneidiger Husar, sie als Hofdame am wahrscheinlich am Zarenhof.
Ja, aber das ist, glaube ich, nicht das, wo Tracy nachher eingespannt
nein,
wird.
Nein, das ist nicht genau das. Roman World. Genau das ist das, was ich gemeint habe. Das hat aber eigentlich auch nichts mit Roman World zu tun. Ich weiß nicht, wo dieser Bereich ist, in dem die sich befinden, weil das ist weder Mittelalter noch Roman noch Future World. Die sind einfach in einem ganz eigenen Bereich, wo man seine Träume ausleben kann. Wo die sich dann auch in so einer verschwommenen, in so einem verschwommenen Bild, in so einer wahrscheinlich drogeninduzierten Realität wiederfinden, wo er eben ein junger, schneidiger, schöner Husar ist und sie eine junge Hofdame, das dürfte dann so 18. Jahrhundert ungefähr gewesen sein. Und ich frage mich, wie das funktioniert hat. Haben die da einfach nur Drogen bekommen? Waren die in diese Stühle vielleicht eingespannt, in denen da Tracy saß?
Die haben ja auch viele andere Sachen, die haben ja auch noch dieses eine Schachspiel, wo ich auch erst gedacht habe, ach guck mal, die haben auch ganz kleine Androiden, die spielen halt dieses Schachspiel und haben vorher sich dann dieses Schachbrett und da laufen dann halt wirklich Figuren, die aussehen wie echte Menschen drauf rum, nur dass die halt, lass sie 8 Zentimeter groß sein. Aber wenn die dann irgendwie fallen in dem Spiel, dann lösen die sich ja auf. Und nachher sagt Mr. Duffy ja auch, dass das Hologramme sind. Also das können sie jetzt auch mittlerweile.
Ja.
Und was sie auch können, was ich überhaupt nicht verstanden habe, war, wo sie nachher von diesen Samurai angegriffen werden, die einfach in einem Raum entstehen, in dem sie sich aus Dreiecken zusammensetzen. Sind das jetzt auch Hologramme? Sind das Hartlicht-Hologramme oder was ist das jetzt?
Stimmt, das habe ich total übersehen. Das stimmt, jetzt wo du sagst, ja. Ich habe halt gedacht, das sind schon mal Prototypen für den Eastworld, kommenden Eastworld-Park.
Ja, genau, die waren ja einen neuen Teil von dem Park.
Genau, und die tauchen dann aus so einer Druckkompressionskammer auf, so wie in The Abyss, wo sie in so einer Kompressionskammer in die Tiefe sinken müssen. In so einer Kammer tauchen die auf und verfolgen die dann durch diese Industrieanlagen von Delos. Das sind ja alles so Fabrikanlagen, wo das dann Verfolgungsjagden spielen. Aber du hast recht.
Ich habe auch nachgeguckt, weil mich das echt interessiert hat, weil die auch diese riesige Tür haben, die dann aufmachen, wo dann diese Rakete hintersteht. Die haben tatsächlich Drehgenehmigung gekriegt von der NASA, haben dann in deren Hallen gedreht, sogar umsonst. Das Einzige, was sie stellen mussten, war das Sicherheitspersonal, dass da nichts kaputt geht.
Ja, kann man verstehen.
Und diese lustigen kleinen Bähnchen, mit denen die dann immer zwischen den einzelnen Welten hin und her fahren, die waren irgendwie Originalbahnen an irgendeinem Flughafen in Amerika. Denke ich mir dann auch, wenn ich jetzt da in der Gegend wohne und ich bin in dem Film und erkenne dann da diese Bahnen wieder, reißt mich das dann nicht auch so ein bisschen aus dem Film raus?
Ja, aber das hast du doch eigentlich überall in fast allen Filmen. Also normalerweise merkt man das nicht, weil die meisten Leute das einfach nicht erkennen. Weil ganz die wenigsten erkennen das, weil sie zufällig gerade in der Stadt wohnen oder an dem Flughafen waren. Aber mir ist es auch schon mal passiert. Ich habe mir einen Tatort angeschaut, einen Kölner Tatort, und war komplett rausgerissen, als die beiden Kommissare sich beide an jeweils unterschiedlichen Stellen in Köln befunden haben sollen. Der eine in einem düsteren Hafengebiet, sich dazwischen Containern, und der andere an dem Bratwurststand. Und das ist beides am Schokoladenmuseum. Das ist in der Realität, das hast du erkannt an allem. Wenn du das gekannt hast, wusstest du das. Das ist keine 10 Meter voneinander entfernt, die beiden Drehorte. Fast näher dran noch. Das reißt einen dann in dem Moment natürlich raus, wenn du es weißt, aber wenn es gut gemacht ist, fällt es dir auch nicht auf. Mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich plötzlich irgendeine Stelle gesehen habe und dann habe ich es gemerkt, wenn das gut gefilmt ist, merkst du das nicht. Überhaupt nicht. Es gibt einen Werbespot von, ich weiß nicht, welcher Autoverleihfirma, aus den 90ern, der spielt in Rom. Vielleicht kennst du das noch mit den Nonnen. Die Nonne, die den Bus verpasst und dann sich einen Sportwagen mietet und den anderen Nonnen hinterher fährt. Und das Ganze spielt ums Kapitol herum. Und weil ich damals sehr oft in Rom war während dem Studium, kannte ich halt diese Gegend noch richtig gut. Und beim ersten Mal ist mir das auch überhaupt nicht aufgefallen, dass nichts mit der Geografie übereingestimmt hat. Wenn am Anfang die Nonnen die Treppe runterkommen, dann ist das die Treppe vom Kapitol. Wenn die andere Nonne, die zu spät ist, ihnen hinterher rennt, ist das eine komplett andere Treppe, die einfach nur links daneben ist, die sich aber mehr dazu eignet, dass man schnell runterrennt, weil die Stufen dran sind. Wenn die Nonne abfährt, fährt die oben auf dem Platz, oben auf dem in der Bus ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Bus oder der Sportwagen oben auf dem Kapitol abfährt. Die ganze Geografie stimmt von vorne bis hinten nicht überein. Und sogar, als ich es das erste Mal gesehen habe und den Platz wirklich gut kannte, ist mir das nicht aufgefallen. Erst als ich diesen Spot ein paar Mal im Fernsehen gesehen habe, dachte ich mir, Moment mal, das kann doch nicht stimmen. Das merkst du einfach nicht. Du bist in dem Film dann so drin, dass die Leute, die an dem Flughafen, und vor allem, wenn du halt an dem Flughafen einmal warst und da in Urlaub geflogen bist, wenn du da nicht arbeitest zufällig und jeden Tag bist, wirst du das nicht merken, dass das die gleichen Wägelchen sind. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann.
Aber das ist auch so, es hat mir auch gefallen an dem Film. diese lustigen kleinen Bahnen, die da lang fahren, wo man dann mitfahren kann.
Ja.
Die Szene mit den Samurai war dann auch so einfach wahllos eingestreut. Man hätte ja auch einfach machen können, die stehen irgendwo in der Abstellkammer und werden aktiviert. Aber nein, sie materialisieren sich in dieser Druckkammer.
Ja, das ist schon Science Fiction, ne? Was man nicht alles kann. Man dann zeigt, was man kann.
Und was mich damals auch, ich glaube, was mir den Film damals verkauft hat, war die Szene, wo Chuck und Tracy mit diesen Roboterboxern kämpfen. Wo dann einfach so ein großer Kasten ist, wo dann zwei Schauspieler drinstehen, die beide angezogen sind wie Boxer. Und dann haben Chuck und Tracy halt Steuerknüppel und können dann mit diesen richtigen Menschen sich gegenseitig vermöbeln.
Es ist ja auch bemerkenswert, alle anderen Bereiche sind so darauf angelegt, dass du sie für möglichst realistisch hältst, weil sie ja historische Bereiche sind. Wobei es wahrscheinlich noch am leichtesten ist, Westworld historisch akkurat darzustellen, weil einfach die Zeit noch nicht so lange zurückliegt und da die Dokumentation noch am lückenlosesten ist. Also du kannst den Wilden Westen ganz gut rekonstruieren, ganz einfach, weil alles ziemlich bekannt ist, dokumentiert durch Fotografien, durch Berichte und es ist einfach nicht so lange her, während das mit dem Mittelalter und dem alten Rom deutlich schwieriger wird, weil man sich halt da heute noch, in der, was die Geschichte angeht, immer noch auf sehr viel Spekulation und Vermutungen stützen muss, wie es eigentlich tatsächlich aussah, weil man halt vieles aus Bruchstücken von Ruinen und Funden und Schriftstücken rekonstruieren muss. Aber trotzdem waren diese Bereiche darauf ausgelegt, dass die Besucher das für echt halten, dass sie auch die Roboter für echte Menschen halten. Roboter, ich will immer Androiden sagen, aber sie werden ja tatsächlich Roboter genannt. Das ist eigentlich falsch. Nur in Future World wird ihnen eine Zukunft gezeigt, in der sie auf einer Weltraumstation um den Mars herum sind und auf dem Mars Ski fahren und was nicht was alles. Und da sind die Roboter, Androiden, wie auch immer, tatsächlich auch Roboter. Also die sagen das auch, die sind als Roboter geben sich als Roboter zu erkennen, als künstliche Lebensform. Die sollen nicht mit Menschen verwechselt werden, obwohl sie so aussehen. Das finde ich dann irgendwie, hat das für mich so ein bisschen einen Bruch hervorgerufen, wenn er sich zum Beispiel mit dem Barkeeper unterhält und der Barkeeper sich aber eindeutig als Android zu erkennen gibt. Und diese Boxer ja zum Beispiel auch so. Also das ist es ist ja halt dann doch Science-Fiction, reine Spekulation.
Ja, und dieses Schachbrett ja auch, seien's Hologramme, seien's Androiden, dass dann da 8 Zentimeter große Menschen über das Spielfeld laufen, sagt mir auch direkt, dass ich hier nicht in der Realität verwurzelt bin.
Ja, obwohl, wenn das jetzt im Jahr 1985 da spielen soll, die Technologie schon so 85. weit ist.
85.
Die Technologie schon so weit ist, dass ich solche Hologramme haben können, dann weiß ich nicht, wie sehr Future diese Future World eigentlich noch sein soll. das ist ja dann eigentlich nicht Future World, sondern Gegenwarts World.
Ja. Also. Ob man das Ganze nicht dann auch ein bisschen noch hätte aufblasen können mit Außerirdischen und so.
Ja.
Die da rumlaufen.
Oder dann wäre es wahrscheinlich zu sehr Star Wars geworden oder ich weiß nicht.
Also, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Das sind, also diese Kulisse war sehr beeindruckend, wo man dann auch gemerkt hat, das ist jetzt eine echte Kulisse, wo die das irgendwie gedreht haben. Was halt, was ich auch eben geschrieben hatte, was nicht sehr beeindruckend war, waren die Kostüme, die sie anhatten, als sie zum Mars geflogen sind. Die wirklich aussehen, als hätte man irgendwie aus Steppdecken schnell so Raumanzüge zusammengenäht.
Ja, wirklich.
Die sahen sehr flauschig aus, das muss man ihnen lassen.
Schön flauschig.
Gott. Aber der war ja auch nicht teuer, der Film, ne? Hier zwischen 2 und 2,5 Millionen.
Das merkt man ja gar nicht. Das sieht man den Film gar nicht. Und daher, man merkt schon deutlich, dass der Film nicht teuer war. Mein Gott, solche Kulissen wie eine verfallene Westernstadt war ja auch, also sowas ist nicht schwer herzustellen. Auch alle anderen Kulissen, das ist keine große Sache.
Das hatte ja früher, glaube ich, auch jedes Filmstudio irgendwie auf ihrem Gelände.
Ja.
So eine Westernstadt. Also da musste man dann wahrscheinlich gar nichts investieren, um dann einigermaßen in Ordnung Kulissen zu haben vor Ort.
Ja, ja, tatsächlich. Das bringt mich mittlerweile mehr raus, wenn ich solche Kulissen wiedererkenne. Oder Landschaften. Es ist zum Beispiel die Landschaft der Griffith Park, nachdem wir da, wo wir beim letzten Mal mit Robot Monster waren. Hm. Diese Landschaft, die erkenne ich mittlerweile überall immerzu wieder und das reißt mich mittlerweile echt raus. Jetzt wo ich es einfach sehe, habe ich keine Lust mehr, dass mir außerirdische Landschaften vorgegaukelt werden sollen, wenn ich einfach weiß, das sind einfach schon wieder nur die Hügel von Hollywood. Und dann ist das für mich auch ein Problem, wenn ich solche Kulissen, also so Westernstadtkulissen oder sonst was dann anfange wieder zu erkennen, dann bin ich auch immer, da bin ich eher raus, als wenn ich irgendwas als wenn ich Köln wiedererkennen würde. Gut, Köln World, wenn sie Cologne World, wenn sie nicht gehabt haben. Karnevals World.
Oje.
Stell dir mal vor, die Leute gehen nach Delos, um Karneval zu erleben. So, und Weiberfastnacht bis zum Aschekrütz.
Das ich hatte das
kann
auch
ja
mal.
Auch ziemlich extrem sein.
Wir haben die Serie Eureka gesehen und dann haben wir irgendwann die Serie Wayward Pines gesehen und ich habe da gesessen und gedacht, das ist doch die gleiche Stadt, wo die das gedreht haben, natürlich, oder? Ja. Das sieht alles exakt gleich aus. Ich habe das recherchiert. Es war nicht die gleiche Stadt, aber es war eine Stadt weiter.
Okay, ja.
Es war irgendwie, war so 10 Kilometer, ich glaube, es war nicht mal 10 Kilometer, war halt so ein Stückchen Waldstraße zwischen. Und das waren so zwei Ortschaften direkt hintereinander. In der einen die eine Serie, in der anderen die andere Serie.
Wo spielt das?
Irgendwo in Kanada, also es war irgendwo in Kanada wurde das gedreht.
Ja gut, es ist sehr viel in Kanada gedreht worden. Das ist eine sehr beliebte.
Das ist halt so eine Kleinstadtatmosphäre.
Ja gut, wahrscheinlich sehen die auch alle ziemlich ähnlich aus. Das ist, Gott, ja, ich jede Kleinstadt im mittleren Westen, sieht ja auch im Fernsehen und Filmen immer irgendwie gleich und ähnlich aus. Das ist auch so. Es hat ja auch dann einen gewissen Reiz, diese Austauschbarkeit oder dass man einfach schon erkennt, wo man sich befindet und in welchem Umfeld, welcher Kulisse, in welchem Ambiente man ist, weil man einfach sagt, die Stadt, die Straße, die Einkaufsstraße, das und das erkennt man wieder. Klar, man muss dann, man muss nicht viel erzählen, man muss nicht viel erklären, wenn man einfach schon auf den ersten Blick erkennt, wir befinden uns in einer amerikanischen Kleinstadt. Das reicht dann schon als Establishing-Moment. Naja.
Was ich auf alle Fälle noch erwähnen will, ist, dass mir sowohl bei Future World als auch bei der Serie die musikalische Untermalung besonders gut gefallen hat. Mhm. Also Future World ist dafür, dass er der flapsigere Film ist, sehr dramatisch in der Musik immer.
Ja, das
allein
stimmt.
Das Intro, wenn dann so auf diese Pupille gezoomt wird und dann in der Pupille sieht man dann schon, wie so ein Androide entsteht und dazu so eine getragene orchestrale Musik mit einer sehr prägnanten Melodie dahinter.
Ja, Fred Karlin heißt der Komponist. Das Intro von Future World ist überhaupt toll mit der Pupille. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Das ist wirklich beeindruckend. Dieser lange Zoom auf die Pupille hin, das ist toll.
Ja, und dann dreht sich halt dieser Körper und dann ist es Peter Fonda. Dann wird in der Pupille nochmal auf die Pupille von Peter Fonda drauf gezoomt. Mhm.
Das ist schon echt, das ist gut gemacht, ja. Ja, und die Musik in Westworld in der Serie von Ramin Djawadi, die ist auch einfach wirklich toll. Bis hin zu diesen Wild-West-Variationen von moderner Popmusik, die dann auf dem Piano, dem mechanischen Piano gespielt werden. Das ist ja auch dann künstliche Musik gewissermaßen, passend zu künstlichen Menschen, zu einem künstlichen Umfeld. Und dann hört man halt auf dem Piano Painted Black oder... ich habe ja eigentlich immer gewartet, dass da von Bonnie Tyler Holding Out for a Hero auf dem Klavier spielt, weil das müssten eigentlich auch ganz ähnliche, der Videoclip von Holding Out for a Hero spielt, glaube ich, auch an denselben Stellen wie diese Schlucht, die man auch in der Serie dann ein paar Mal, also mindestens einmal sehr prominent einsetzt. Und es ist ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den Videoclip von Bonnie Tyler Holding Out for a Hero kennst. Das würde so 1:1 zu Westworld passen, weil das auch genau diese Kulisse ist, die Farm, die überfallen wird von Banditen und es brennt ab und dann wartet sie singend auf ihren Helden. Hätte gepasst, da dann auch auf dem Saloon-Piano das verwurstet zu hören. Aber es ist tatsächlich, das Beeindruckendere ist eigentlich eher der Soundtrack. Die Titelmusik und die Titelsequenz, die ist auch wirklich fantastisch schön von der neuen Serie. Mhm. Ja, diese sehr atmosphärische, getragene Musik, sehr drohend, die eigentlich sehr drohend und bedrängend und bedrückend wirkt. Und gleichzeitig aber auch immer so Verfremdungselemente akustisch drin hat, die auch so dieses Verfremdung der Realität auch schon so ein bisschen vorwegnehmen und dann dazu unterlegt mit Streicherklängen und Pianoklängen. Das untermalt einfach auf ganz tolle Art auch diese surrealen Bilder, die man im Intro zu sehen gibt und baut schon so die ganze Stimmung, diese schön gruselige, düstere, auch gefährliche Stimmung der Serie schon so auf. Diesen, ist ja auch diese CGI-Bilder, diese Androiden, das Pferd und die Menschen, die aus dieser Flüssigkeit heraus entstehen und gebaut werden, alles weiß und schwarz und wunderschön, wenn die Finger, die Knochenfinger auf der Klaviatur spielen. Ach, ganz, ganz fantastisch.
Das ist schon, also in Future World sah es schon ein bisschen besser aus, wie die Androiden von innen aussehen. Aber es war halt immer noch so 70er Jahre Computerästhetik. Und die neue Serie ist dann ja, wie es gerade zur Zeit passt, sehr viel. Also es ist so 3D-Drucker.
Ja, die sind eigentlich Androiden aus dem 3D-Drucker, ja.
Ja.
Das stimmt schon.
So, wo machen wir denn bei Future World weiter? Die sind jetzt da angekommen. Treffen natürlich auch, also diese Japaner sind dann in der Mittelalterwelt unterwegs.
Ja.
Er durfte leider sein eigenes Schwert nicht benutzen, der japanische hochrangige Politiker oder Geschäftsmann.
Der gibt das dann auch einfach so ab. Das ist das Schwert seiner Ahnen und das darf er nicht benutzen. Und dann so, ja, dann nehmen Sie es mal mit. Da hätte ich jetzt erwartet, dass der da ein bisschen mehr Theater macht, dass das wirklich in Verwahrung genommen wird. Aber das gibt er dann ab. Und sein Kollege, Assistent, Sekretär, der schleppt dann noch heimlich die Kamera mit, um dann Fotos von seinem Chef zu machen, wenn der irgendeinen bösen Ritter niedergemetzelt hat. Das ist aber wieder halt so ein bisschen so komische Momente, die finde ich aber eigentlich ganz drollig.
Dann sind wir wieder hinter den Kulissen und dann wird dann halt ein Androide beauftragt, quasi als Dieb die Kamera zu stehlen, ja, damit auch alles in der Welt zusammenpasst nach wie vor.
Ja, wir kriegen überhaupt sehr viel hinter den Kulissen zu sehen. Und das finde ich ganz interessant, weil halt hier mehr darauf eingegangen wird, was die Androiden bewegt. Dadurch, dass die ja versuchen, diese große Verschwörung aufzuziehen, was immer der Plan ist, die Weltherrschaft zu übernehmen, die Menschen auszutauschen, hat man einfach mehr dieses Gefühl von Bedrohung, weil diese Bedrohung einfach komplexer ist und intelligenter, als dass einfach nur ein paar Spielerautomaten durchdrehen und Leute niederschießen, wie das halt in dem ersten Film der Fall ist. Und hier merkt man, da ist wirklich eine durchdachte Gefahr, eine richtige Verschwörung zugange.
Im ersten Film ist es ja einfach nur Zufall, dass das passiert. Mhm. Und hier scheint es irgendein Mastermind dahinter zu geben. Sei es dieser Dr. Schneider oder ist der vielleicht auch schon Androide, man weiß es nicht. Ich finde ja zum Schluss heraus, dass das Mr. Duffy auf alle Fälle auch schon Androide war und dass er jedenfalls nicht dahinter stecken kann.
Ich weiß nicht, ich vermute fast, dass die alle schon Androiden sind. Das ist eigentlich meine Vermutung, dass da alle hochrangigen Menschen schon durch Androiden ersetzt wurden oder dass die Androiden selber Delos leiten und deswegen diesen Plan aufgebaut haben, Delos wieder zu eröffnen, so teuer, dass sich das nur besonders reiche Menschen leisten können, die man dann halt auch ersetzen kann. Ich nehme zum Beispiel mal an, dass sie von Ronnie, diesen Lotteriegewinner, ganz sicher keinen Doppelgänger erschaffen haben, weil was hat man davon, wenn man Ronnie austauscht? Der Androide wird dann bei seinen Kumpels beim Barbecue erzählen, wie cool alles ist und was hat man davon, wenn man dagegen den General oder irgendwelche hochrangigen Geschäftsleute austauscht, dann kann man wirklich die wichtigen Punkte in der Gesellschaft überall auf der Welt, also wirklich weltweit, mit Androiden ersetzen. Da ist tatsächlich eine durchdachte Verschwörung zugange.
Aber was es genau ist, erfahren wir tatsächlich nie, was dahinter steckt.
Ja, reicht mir aber auch so schon. Also mir reicht diese Andeutung eigentlich schon, diese obskure Bedrohung reicht mir. Ich finde nur das Ende so schade, dass nachdem Chuck und Tracy entkommen, das einfach so verpufft, die ganze Sache. Weil da wäre es jetzt, der dritte Teil wäre jetzt wirklich spannend gewesen, wie dann die Androiden die Welt übernehmen und die dann, da hätte man dann eine richtig große, das wäre Terminator und so gewesen, was da hätte passieren können. Naja. Aber das kriegen wir halt dann leider nicht zu sehen. Ich hätte es aber im zweiten, in Future World, auch nicht unbedingt gebraucht, muss ich ehrlich sagen.
Ich überlege, ob man dann irgendwie zumindest so eine Andeutung hätte machen können. Weil sie unterhalten sich ja darüber. Sie sagen dann, wir tauschen jetzt den und den aus. Mhm. Wenn die dann in hochrangigen Positionen sitzen. Es wird ja nicht nur darum gehen, dass sie dann in den hochrangigsten Positionen sagen, ja, geht alle mal in den Park, dass die ihr Geld da lassen, damit die mehr Kohle machen.
Ja, was sie konkret machen, ist natürlich eine gute Frage. Vielleicht, dass sie nach und nach die Leute austauschen, die müssen ja nicht unbedingt in den Park gehen, um ausgetauscht zu werden. Stell dir vor, du bist in einer Spitzenposition, wo du einen Multikonzern beeinflussen kannst, indem du ohne Probleme auch heimliche Labore einrichten kannst und dann innerhalb diesem Konzern, beispielsweise der Japaner, der ist wahrscheinlich ein großer Konzernchef, werden dann nach und nach die Angestellten, auch von den hohen Angestellten bis ganz runter, ausgetauscht, ohne dass es jemand merkt, einfach weil die da die technischen Möglichkeiten haben. Dann hast du nach und nach die gesamte Menschheit infiltriert. Das ist wahrscheinlich dann ein langfristiger Plan, der jetzt nicht von eben auf jetzt passiert, sondern in den nächsten 50 Jahren oder so angelegt ist.
Aber Japan wird ja schwierig, weil da ist die Luftfeuchtigkeit so hoch. Wir erfahren ja auch, dass die Roboter immer noch Probleme mit Feuchtigkeit haben. Und deswegen gibt es noch Menschen im Park.
Das ist wohl wahr. Der Techniker, der dann im Brunnen stehen muss und den Brunnen repariert, während aber um ihn herum alles seinen normalen Tagesablauf abgeht, kriegen wir, wie heißt der Techniker, der
Harry
muss an einer Stelle im Brunnen Reparaturarbeiten verrichten und nicht nachts, wie das bei Westworld ist, wenn man so Aufräumarbeiten macht, sondern tagsüber. Hat mich auch etwas irritiert. Warum sie überhaupt solche Brunnen da haben, solche das großen stimmt. Brunnen, wenn die Androiden...
Mit Wasserpumpen drin, ja. Die damals bestimmt auch in Rom vor Ort gewesen
genau,
waren.
Genau, genau. Nee, ich wollte gerade überlegen, nein, in Rom gab es das nicht. Also die hatten zwar Aquädukte und das war auch schon damals recht hohe... technologischer Standard für die Zeit, aber mit Brunnen, mit Wasserpumpen, da möchte ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, die wird es zu der Zeit wohl noch nicht gegeben haben.
Aber Harry hat ja auch einen Kumpel, der auch das auf das Cover oder auf das Filmplakat geschafft hat, nämlich einen ganz alten Androiden, ich glaube der ersten Generation, den Androiden Clark. Benannt nach Superman Clark Kent, der auch kein Gesicht hat, weil Harry halt einfach sagt, ich muss den so oft reparieren, das macht keinen Sinn, das Gesicht draufzusetzen. Und dieser Androide hat eigentlich die zwei stärksten Momente im ganzen Film, finde ich. Mhm. Nämlich einmal, als sie auch Karten spielen. Und Harry geht dann weg, weil er dann mit Chuck irgendwie recherchieren möchte. Und er sagt noch zu Clark, und nicht schummeln. Und dann gehen sie raus. Und was macht Clark? Er schummelt. Was ja für einen Androiden schon relativ seltsam ist. Und ganz zum Schluss verabschiedet er sich ja, weil er dann mit Chuck und Tracy aus Delos fliehen möchte und sagt dann, ich hole dich später ab, mach dir keine Sorgen, ich komme wieder. Und er verlässt den Raum und Clark birgt dann sein Nicht-Gesicht in seine Hände.
Ja, stimmt. Der trauert schon richtig.
Ja, das ist, glaube ich, der emotionalste Moment im ganzen Film.
Ja, ja, das stimmt schon. Allerdings, was so die Emotionen angeht, der Android mehr zu bieten als der ganze Rest. Das ist wohl wahr. Das finde ich ein hübscher Charakter. Also das wäre auch was für ein Cosplay. Allein diese Eisenbahnschaffner-Uniform und diese Mütze, die der trägt, diese Latzhose und diese blaue Mütze. Dann aber wirklich der Kopf mit dem abgenommenen Gesicht und darunter ist diese ganzen Schaltkreise und alles liegen da offen, wie das ja bei den Androiden im ersten Film auch schon so war. Das sieht echt, das ist irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen.
Da fällt mir auch wieder ein, was ich auch bei der Serie mochte, war, dass man so am Rande erfährt, dass es eine Zeit vor Westworld gab. Weil ausschlaggebend dafür, dass das überhaupt anfängt schief zu laufen, ist ja, dass sie anfangen, sich zu erinnern. Und sie haben dann irgendwie, bauen dann Erinnerungen ein von irgendwelchen, ich glaube, da gab es auch so ein Krimi-Dinner oder sowas vor den Androiden. Das klang jedenfalls so, weil einer hat dann irgendwie so Serienmörder-Erinnerungen, kommen dann plötzlich in ihm hoch aus irgendeiner anderen Attraktion.
Ich versuche mich jetzt gerade dran zu erinnern, also es wird nicht mehr, das wird jetzt so nicht groß, also wenn es tatsächlich so ein Krimi-Dinner gab, dann kommt das später nicht mehr prominent vor, dass ich mich jetzt dran erinnern könnte, aber dass es da eine Vorgeschichte gab und dieser Park, dieser Delos Westworld Park tatsächlich schon sehr, sehr viel länger besteht, das ist in der Serie tatsächlich auch so, ja. Also man hat schon so ein bisschen das Gefühl, das könnte vielleicht dieser Westworld-Park aus den Filmen gemeint sein, auf denen das Westworld in der Serie aufbauen soll oder zumindest so ein bisschen mit diesen Gedanken spielt. Es ist tatsächlich nicht so, glaube ich, zumindest nicht so gedacht, aber man spielt, glaube ich, so ein bisschen mit dieser Vorstellung.
Genau, das hatte ich eben auch gelesen, dass es da so Easter Eggs gibt.
Ja, sowas in der Art, eher Easter Eggs. Ich will da will ich jetzt auch tatsächlich nicht zu weit gehen, weil da komme ich in Spoiler-Regionen, die ich echt vermeiden möchte, weil es kann ja auch sein, dass wir tatsächlich irgendwann nochmal über Westworld, über die Serie reden. Die lohnt sich nämlich tatsächlich wirklich, auch wenn man Western nicht mag und diese sehr krass dargestellten Gewalt- und Sexmomente auch schon so ein bisschen abkönnen muss. Gerade die Gewaltdarstellung, die geht schon, das geht mir ein bisschen zu weit. Ich bin da nicht mehr so dran gewöhnt, wie jetzt vielleicht noch vor 10 Jahren oder so. Da war ja eine Serie, die keine Blut und Gemetzel gezeigt hat. Das ist ja heute in ganz vielen Bereichen noch so. Ich muss immer an diesen Game of Thrones Ableger mit den Drachen denken, den ich echt nach einer halben Folge einfach ausgeschaltet habe, weil ich es nur noch ekelhaft fand. Und Game of Thrones ging ja schon eigentlich nach meinem Geschmack über die Grenzen hinaus des guten Geschmacks. Aber damals war ich noch dran gewöhnt. Nur hier bei Westworld ist es halt auch definitiv noch so. Also das muss man schon abkönnen, diese Gewaltdarstellung. Aber es würde sich tatsächlich mal lohnen, über die Serie zu reden. Aber dann möchte ich die auch noch weiter gesehen haben, als nur die erste Staffel ist. Da entwickelt sich ja wirklich eine richtig große Geschichte.
Ist es denn so, das hatte ich auch eben irgendwo am Rande gelesen, dass es in der Serie auch noch andere Welten gibt, neben der Westworld? Oder kommt das dann in späteren Staffeln?
Das kommt zumindest in der ersten Staffel, soweit ich weiß, noch nicht so richtig vor, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und in der zweiten bin ich noch nicht so weit. Aber es wird auch zumindest gesagt, dass es da andere Welten gibt. Aber ich glaube, da kriegt man nicht viel. Also zumindest in den Teil, den ich bislang gesehen habe, kriegt man da noch nicht viel oder überhaupt nichts zu sehen. Ja. Aber wie gesagt, ich will das auch noch weiterschauen. Ich bin noch nicht so richtig tief drin.
Die beiden Reporter auf ihrer Recherchetour versuchen ja dann auch nähere Informationen irgendwie von den Mitarbeitern der Organisation zu bekommen. Und dann versucht sich Tracy ja auch noch ranzuschmeißen an Mitarbeiter. Und da stellen sie dann fest, dass selbst die Leute an den Kontrollpanels alle durch Androiden ausgetauscht wurden.
Ja.
Es war aber auch alles noch sehr... sehr 70er, 80er Jahre, wo sie dann meint, ich glaube, der ist vom anderen Ufer, versuch du es mal.
Ja, das stimmt, das ist definitiv noch sehr 70er Jahre. Ich meine mal ganz im Ernst, diese plumpe Anflirt-Nummer, also da hätte ich auch nicht drauf reagiert, ganz im Ernst, das wäre mir zu doof gewesen. Also die Vorstellung, oh, guck mal, die Blondine flirtet mit mir. Da muss ich da sofort drauf anspringen. Und wenn nicht, dann ist mit mir irgendwas nicht in Ordnung. Okay, als Beweis etwas dürftig heute, finde ich. Aber es ist halt wie mit dem Kuss. Es beweist alles.
Ja. Beweist alles. Dann gibt es noch diese Traumsequenz von Tracy, die ist auch relativ lang dafür, dass sie im Nachhinein eigentlich keinen Sinn macht. Das ist halt nur, dass man so eine Reihe schöner Bilder hat, wo dann irgendwie so ein Trupp von Ärzten in roten Kitteln in deren... Es ist nicht mal eine Wohnung, die haben. Es sieht aus, als hätten die da so ein ganzes Haus für sich.
Ja, das ist komisch. Die haben so ein Apartment, so ein Haus.
Es gibt eine Treppe. Es gibt auf alle Fälle eine Treppe.
Das ist so ein Apartmentkomplex, wo die so ein Haus, wo die so, jeder von denen ein großes Apartment haben. Wo ich mich dann auch frage, sind das jetzt die Apartments für die Gäste, also die Parkgäste oder einfach nur Gäste der Firmenleitung? Weil das reißt die doch eigentlich aus der Illusion heraus. Die müssten doch auf dieser Weltraumstation Quartiere haben, um damit sie in ihrer Illusion bleiben. Würden da jetzt zum Beispiel auch die Gäste, die in Mittelalterwelt leben, abends in ihr Hotel zurückgehen? Das ist doch irgendwie unlogisch.
Ja, die beiden in Westworld, die hatten ja dann auch einfach so ein simples über einem Saloonzimmer mit einem harten Bett und so. Und der eine beschwert sich ja, dafür habe ich jetzt Tausende von Dollar bezahlt, um auf so einer harten Matratze zu schlafen.
Ja.
Nee, die beiden haben so ein New Yorker Einfamilienhaus.
Ja, und jetzt überleg dir mal, welchen Komfort du im alten Pompeji oder im Mittelalter hast. Da dürfte wahrscheinlich das Mittelalter sogar noch weniger Komfort geboten haben, als wenn du also eine römische Villa in Pompeji, die dürfte wahrscheinlich noch um einiges luxuriöser gewesen sein. Aber ich glaube, bequem hattest du es auch. Also nicht mal der König auf seinem Schloss in seiner Burg dürfte ein bequemes Quartier gehabt haben nach heutigem Standard.
Maximal wahrscheinlich warm gehabt, wenn er Glück hatte.
Ja,
weil er den Raum mit dem Kamin hatte.
Weil er den Raum mit dem Kamin hatte und den vernagelten Fenstern, damit da keine Luft von außen reinkam. Weil im Mittelalter Glasscheiben halt noch nicht unbedingt der Standard waren, sondern meistens die Fenster, wenn sowas Scheibenähnliches, dann hatten die, glaube ich, Tierhäute davor gespannt. Aber ich, im Mittelalter bin ich nicht so firm. Da habe ich noch nicht mal mein übliches Achtelswissen, um ganz ehrlich zu sein.
Und das Roman World kommt ja am wenigsten vor eigentlich, wenn jetzt dieser Garten der Lüste nicht auch dazugehört.
Ja, das stimmt. Ist eigentlich ein bisschen schade, aber ich fand das auch in Westworld eigenartig, dass der halt durch die Wüste reitet und von einem Bereich in den anderen kommt. Und denkst dir, ja, also diese Wüste, die sah schon nach Westworld aus. Das war halt so eine typische Wildwestwüste mit den Schluchten und Canyons und den Bergen. Aber die gleiche Landschaft führt dann nach Pompeji. Ich dachte mir, nee, tut mir leid, das sieht dann irgendwie... Das funktioniert so nicht. Und im Mittelalter hast du halt grüne Wiesen, weil man wahrscheinlich das Mittelalter nur aus Errol Flynn-Filmen kannte, Robin Hood und so. So sah das auch aus, um ganz ehrlich zu sein. Also das sah jeder Mittelaltermarkt fast schon authentischer aus als das.
Die Lösung mit dieser Untergrundbahn ist dann ein bisschen eleganter, dass man da hinfährt. Ich mochte auch in allen drei Varianten die Szenen, dass man sich wirklich erstmal umziehen muss dann. Du kommst dann in so einen Raum rein, das ist manchmal etwas edler, manchmal, also bei Future World war das wirklich wie so eine mittelgroße Theaterumkleidekabine. Ja. Hier haben sie Klamotten, ziehen sie sich um.
Ja, das stimmt.
Und bei der Serie ist das ja so ein gewaltiger Raum, wo man dann so einzelne Regalfächer für einen Hut hat und so.
Ja, irre, wo du ja, hier kannst du nur Hüte aussuchen, hier nur die Revolver.
Genau. Und kurz vorher wird man noch gefragt, ob man noch einmal schnell mit der Dame schlafen möchte, ja, die einem die Hüte zeigt.
Das ist halt schon bemerkenswert. Da ist aber auch die Anreise toll, wenn die dann wirklich im Zug ganz authentisch in die Westernstadt reisen. Das wirkt natürlich da schon ein bisschen anders. Aber auch in der Serie, bevor sie in diesen Zug steigen, kommt ja, wie du gerade beschrieben hast, erst dieser Umkleidebereich und auch davor hat man so Untergrundbahnen, also sehr moderne, futuristische Bereiche dieses Gebäudes, dieses Gebäudekomplexes, der wohl halt der Eingang des Parks darstellen soll, der später auch noch eine etwas größere Rolle spielt, wenn ja die Androiden versuchen zu entkommen. Da will ich jetzt noch gar nicht so viel zu erzählen, aber auch das spielt dann tatsächlich noch eine Rolle, weil die, also ähnlich wie jetzt hier in Future World, auch in Westworld, die Androiden natürlich eigentlich auch ihr Ghetto, das ist ja letzten Endes sowas wie ein Ghetto für die, auch gerne verlassen, um in die echte Welt zu kommen, um dir in die Realität zu kommen. Schaffen das ja hier die Androiden in Future World, indem sie am Ende halt einfach als Gäste getarnt gewissermaßen den Vergnügungspark verlassen können.
Also ich fand auch die Atmosphäre von der Serie war sehr dicht an der Truman Show. Dass ihnen halt auffällt, dass irgendwas nicht stimmt in ihrer Welt und dann dahinter kommen, dass das alles nur ein großes Spiel ist, wo sie eingesetzt worden sind.
Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich, ja. Ja. Also nicht so sehr die Androiden, sondern Chuck und Tracy, die merken, dass hier was nicht
stimmt. Also nee, ich war jetzt bei der Serie. Ich war jetzt nicht bei Future World.
Okay, dann stimmt es aber bei beidem. Denn bei Future World ist das auch so. In der Serie dann tatsächlich mehr. In der Serie hat das sehr viel mehr von der Truman Show tatsächlich, wenn sie ihre Realität als Fake, als Illusion erkennen, so nach und nach. Das stimmt, das ist tatsächlich die Truman Show.
Richtig. Eine Mischung aus der Truman Show und täglich grüßt das Murmeltier, weil sie ja auch immer das Gleiche erleben dabei.
Oh ja, immer wieder diese endlosen Schleifen, nur dass die halt in der Serie so inszeniert sind, dass man nicht das Gefühl hat, dass die Gäste diese Schleifen auch immer wieder miterleben. Mhm. Weißt du, wenn Dings und Benny auf den Ganslinger jeden Tag wieder treffen und den jeden Tag wieder schießen, aber jeden Tag der gleiche Ganslinger wieder ankommt, dann weißt du, das ist eine Schleife, dann weißt du, dass das nicht real ist, weil den Typen habe ich schon zweimal erschossen. Jetzt ist er das dritte Mal hier. Mein Gott, wie langweilig. Während ich glaube, in der Serie Ist das dann so angelegt, dass den Gästen diese Illusion dieser vermeintlichen Realität erhalten bleibt, indem man jetzt nicht zum Beispiel nicht einfach den gleichen Typen, den sie am Tag vorher niedergeschossen haben, am nächsten Tag dann als Sheriff oder als Barkeeper wieder begegnen, obwohl auch das in der Serie dann gerne mal gemacht wird, dass dann Charaktere die Rollen auch mal vertauscht haben. Wenn man merkt, ah, der eine funktioniert in der Rolle nicht so gut, dann besetzen wir jetzt mal den anderen in der Rolle des Vaters oder Farmers oder Barkeepers. Also es ist tatsächlich, das sind die Dauerschleifen aus Täglich grüßt das Murmeltier. Nur, dass sie es halt nicht wissen und erst so nach und nach dahinter kommen.
Ich finde auf alle Fälle, dass dieser Aspekt von den mit den Killer-Robotern, der kommt halt in Future World auch nicht durch. Weil die Bedrohung halt auch eine ganz andere ist. Aber die meisten Roboter sind ja wirklich da, um zu arbeiten, und die kriegen dann auch keinen Kurzschluss und werden dann irgendwie aggressiv. Also
bis auf die Samurai, aber die sind ja auch nicht Teil dieses Vergnügungsparks in dem Moment, sondern wirklich als Killertruppe angesetzt, als Sicherheitseliminiertruppe. Hätte man jetzt auch einfach Leute in einem Overall losschicken können und das wäre das Gleiche gewesen. Aber das ist ja auch Teil dieser Bedrohung. Die Gäste sollen es nicht merken, dass da eine Bedrohung stattfindet. Wenn da jetzt tatsächlich Roboter Amok gelaufen wären, wäre diese ganze Verschwörung aufgeflogen. Dann hätte man sofort wieder Nachforschungen angestellt und dann wäre gleich wieder der Park stillgelegt worden. Also hat man sich dann wohl sehr darauf bedacht, bloß keine Fehlfunktionen vorkommen zu lassen. Ich glaube, das hätte halt den Film in eine ganz andere Richtung gebracht, wenn plötzlich der Barkeeper eine Flasche genommen hätte und versucht hätte, Chuck die Kehle aufzuschlitzen, hier zerschlagen, und sagt, wäre es eine andere Geschichte geworden, dann wäre was anderes daraus entstanden aus der Handlung. Und so finde ich es eigentlich besser, dass die Bedrohung hinter den Kulissen stattfindet, während in Westworld die Gefahr in den Kulissen stattfindet, während in Future World das dann hinter den Kulissen der Fall ist.
Ich gucke auch gerade noch in meine Notizen. Ich glaube, auch gerade während der Traumsequenz von Tracy hast du sehr viel von diesem Computergebabbel, was eigentlich keinen Sinn ergibt, aber dann sehr Science-Fiction-mäßig klingen soll, habe ich mir nämlich hier aufgeschrieben. Leber, Galle, Milz, 1, 0, 5, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, 4, 4, 5.
Oh Gott, hat das echt da gestanden oder gesagt?
Das ist genau das, was gesagt wurde.
Oh nein, da habe ich nicht aufgepasst. Siehst du, das ist bei mir einfach als Hintergrund Science-Babble an mir vorbeigezogen. Wie cool ist das denn?
Ich weiß nicht, ob das die zwei größten Fragezeichen sind. Was diese Traumsequenz eigentlich soll, wo sie quasi schon sieht, was eigentlich der Twist des Films ist, dass die Leute durch Roboter ausgetauscht werden. Man kriegt ja auch irgendwie impliziert dadurch, das ist jetzt schon passiert. Das sind jetzt schon die Roboter, die da rumlaufen.
Ja.
Bevor sie dann aufwacht. Und das zweite ist halt der Traum von Tracy, wo dann aus irgendwelchen Gründen der Ganzlinger aus dem ersten Film auftaucht, was dann dadurch aufgelöst wird, dass halt ihre Doppelgängerin nachher erzählt, dass sie mit ihrem Vater früher immer Schießübungen gemacht hat, glaube ich, und sie deswegen weiß, dass sie gut schießen kann.
Ja, aber warum?
Die duellieren sich dann ja auch, passend zum Vorgängerfilm auf der Straße dann.
Ja, stimmt. Tracy und Doppelgänger Tracy haben so ein Western-Duell auf der in der Westernstadt. Das stimmt. Ja, und warum der Ganzlinger? Ja, mein Gott, es ist ein Traum. Die wird wahrscheinlich Filmmaterial von dem gesehen haben. Vielleicht ist es auch induziert, dass es ausgerechnet dieser Ganzlinger sein soll. Keine Ahnung.
Ja. Ich hatte mich dann auch vorher gefragt, ob dann tatsächlich im ersten Film Peter Fonda auftaucht. Tut er natürlich nicht. Es ist dann wirklich so, dass er irgendwie die Berichterstattung geleitet hat und das dann. Ich fand das aber so eigentlich ganz gut integriert. Nicht, dass er jetzt nochmal normaler Besucher ist oder so, der hinreist, sondern wirklich jemand, der dann auch stärker involviert war im ersten Teil, ohne da drin aufzutauchen.
Ja, tatsächlich ist es halt so, dass so die indirekte Verbindung zum ersten Teil ist durch den Reporter, der darüber berichtet hat, was man im ersten Teil eben nicht mitbekommt, aber es muss ja irgendwie an die Öffentlichkeit trotzdem gedrungen sein. Selbst wenn sie Benny zum Schweigen gebracht haben, wird es irgendwo ein Leak gegeben haben, ja. Aber weil du gerade die zwei großen Fragezeichen gesagt hast, hat mir das auch hier ein Teil meiner Notizen erklärt. Ich kann dir das vielleicht mal für die Kamera halten. Vielleicht kannst du hier unter dem Geschmier was erkennen.
Oh, nicht so richtig. Nee, bisschen nicht unscharf.
Ja, es ist fleckig. Hier steht Geisterstadt und dann sind da drei Fragezeichen und Phantomsee. Und ich habe gerade überlegt, was wollte ich mir denn damit sagen? Und nein, ich musste mit der Geisterstadt, dieser verlassene Westernstadt, an die verlassene Westernstadt aus dem Drei-Fragezeichen-Hörspiel der Phantomsee denken. Da kommen die drei Fragezeichen ja auch dann in so eine verlassene Wildweststadt und treffen dann auf Roboter und einen. Irgendwas ist hier gerade mit meinem Computer passiert. Ich hoffe, dass.
Hast du gerade einmal weggebrochen?
Der nicht abschmiert. Du kannst mich auch nicht mehr hören, habe ich das
Gefühl. Gerade höre ich dich nicht. Hörst du mich noch?
Ich kann dich auch nicht mehr hören.
Wenn du mich noch hören kannst, mach mal Daumen hoch.
Da ist jetzt gerade irgendwas.
Ich kann mich anscheinend nicht mehr hören. Ausschlag habe ich noch.
Du warst bei den drei Fragezeichen und dem Phantomsee.
Ja, da waren die drei Fragezeichen in einer Wildweststadt, einer verlassenen Goldgräberstadt. Und in dieser verlassenen Goldgräberstadt sind sie ja dann auch auf vermeintliche Roboter gestoßen. Ich sehe gerade, die Kamera funktioniert nicht mehr. Du kannst mich aber noch hören, hoffe ich.
Ja.
Na gut. Technische Probleme. Es ist gut, dass zumindest kein Ganzlinger auftaucht, um mich niederzuschießen und mein Computer nur so gerade Dinge mit mir macht. Es ist echt zum verrückt werden. Die Technik, naja, auf jeden Fall, da musste ich dann dran denken, dachte mir, da wurde ja auch ein Vergnügungspark gemacht, diese Wildweststadt wurde zu einem Vergnügungspark umgemodelt und das war diese spannende Assoziation, die ich hatte, die jetzt auch nicht so spannend tatsächlich, aber ich hatte es mir notiert. Drei Fragezeichen, Phantomsee. Und die roten OP-Anzüge haben mich sehr an die Next Generation erinnert, wenn da die Ärzte Dr. Pulaski oder Dr. Bashir operiert haben, dann tragen die auch diese roten Kittel.
Ja.
Jo. Die Red Shirts.
Haben die drei Fragezeichen da schon geklaut? Ich weiß, dass die auch in den späteren Folgen jetzt ab und zu mal gerne sich irgendwo Inspirationen holen.
das weiß ich nicht. Ich nehme ja mal an, solche Vergnügungsparks, die werden ja die sind ja jetzt nicht so selten. Das ist jetzt nicht, dass das durch Westworld und Futureworld die Idee aufkam, sondern die gab es ja auch schon vorher. Also wie zum Beispiel das Gardaland, das vorhin schon erwähnte und in unserer Familie so beliebte Gardaland, dieser Vergnügungspark in Italien am Gardasee, da gab es auch unter anderem einen Bereich, einen Wildwestbereich, eine Westernstadt. Richtig komplett mit Saloon und Sheriff und was nicht allem. Man konnte sich da Steckbriefe drucken lassen und da gab es eine Wildwest-Show in den 70ern. Also ich kann mich da selber gar nicht mehr so erinnern, aber in den frühen 70ern gab es da eine Live-Show mit Cowboys, die sich geprügelt und geschossen haben. Wahrscheinlich eher ungefährlich für die Besucher, denn waren echte Menschen. Die nicht so schnell außer Kontrolle geraten konnten durch eine technische Fehlfunktion. Aber wenn man dann mit der Wildwestbahn durchs Gardaland fuhr, an den verschiedenen Bereichen vorbei, da gab es auch einen Future World, einen Zukunftsbereich, wo man UFO fahren konnte und Raumschiff. Und was gab es noch? Die Afrika-Bahn und so. Dann fuhr man, wenn man über die Wildweststadt fuhr, über die Brücke, so eine richtige Westernbrücke, dann kam man in einen Tunnel. Und da hätte es gefährlich werden können, denn da waren künstliche Lebensformen, die da wahrscheinlich irgendwann mal die Kontrolle verloren haben und über den Zug und die Touristen hergefallen sind, denn irgendwann verschwanden die. Das waren die sieben Zwerge aus Schneewittchen, und zwar dem Disney-Schneewittchen. Die haben Hi-Ho, Hi-Ho gesungen, und es kann nicht sein, dass das wegen Copyrights-Rechte von Disney, nein, die waren gefährlich. Auf jeden Fall, also das ist meine Wildwest-Erinnerung. Also gibt es ja auch in anderen Wildwest-Parks, gibt es, ich weiß gar nicht, überall. Und ich nehme an, dass Wildwest-Themenparks gerade in Amerika sehr leicht sehr leicht ins Leben zu rufen waren, weil es einfach sehr viele verlassene Wildweststädte gab. Das waren wenn so eine Goldgräberstadt das Gold ausgegangen war, dann war die auch innerhalb von kürzester Zeit wieder verlassen. Deswegen gibt es diese ganzen Geisterstädte auch tatsächlich in größerer Zahl. Und wenn das in der Nähe einer anderen Stadt liegt oder irgendein ein leicht Verkehrszugang durch irgendein Highway hat, dann hat man da wahrscheinlich, wenn man geschäftstüchtig war, gerne mal einen Vergnügungspark draus gemacht. Also ich glaube nicht, dass die drei Fragezeichen Westworld gebraucht haben, um sich das auszudenken. Naja.
So, in unserer losen Nacherzählung der Handlung sind wir jetzt, glaube ich, irgendwann da, wo...
Wir müssen ja die Handlung jetzt auch nicht wirklich nacherzählen. Dafür haben wir ja am Anfang die Inhaltsangabe auch gebracht, genau. Mit Ende des Films. Deswegen wollte ich das ja auch.
Ich wollte ja noch erwähnen, dass dann Chuck und Harry versuchen, hinter diese große Tür zu kommen, wo dann halt das Geheimnis lauert. Da gibt es dann ein Zahlencodefeld mit den ungefähr größten Leuchtziffern, die man sich vorstellen kann, die man halt dann auch aus 10 Meter Entfernung noch gut lesen kann. Leider kommen sie so nicht rein, denn sie brauchen auch noch irgendwie das Auge von einem Androiden, und das holen sie sich dann relativ brutal von einem Androiden. Ja. Denn plötzlich ist auch wieder Tracy mit dabei. Irgendwie, ich glaube, die springt einfach so von der Seite plötzlich ins Bild und sagt, ich bin jetzt auch mit dabei. Ich darf ja nicht fehlen in dieser Szene. Da sehen sie dann, dass halt Karnowski und Takaguchi schon ausgetauscht werden und die Androiden programmiert werden. Kommt eigentlich raus, was dann mit den Menschen passiert?
Ich nehme an, die werden einfach entsorgt. Ich glaube nicht, dass das gezeigt wird, aber man kann davon ausgehen, dass die im humansten Fall werden sie wahrscheinlich eingefroren, weil man die vielleicht noch so als Blaupause braucht, falls die das könnte sein, dass man sich so als Ersatzteillager oder so hält, aber die werden wahrscheinlich einfach nur kommen auf den Sondermüll.
Ja. Na, ich habe hier sogar notiert, Duplikate zum Nutzen von Delos. Das sagt nämlich dann Duffy, als er sie kurz darauf aufsucht, weil er hinter ihre Recherchen hintergekommen ist. Und da stellt sich dann auch heraus, dass Mr. Duffy ja auch schon ein Androide ist.
Ja.
Was jetzt irgendwie Dr. Schneider, der von vornherein schon ein bisschen sehr suspekt ist, als den Hauptverdächtigen hinter der ganzen Geschichte darstellen lässt.
Wie gesagt, ich bin ja überzeugt, dass das alle schon Androiden sind, die da eigene Ziele verfolgen. Weil was hätte der Mensch davon, die Welt mit Androiden zu bevölkern, zu ersetzen? Naja gut, was haben Bond-Super-Schurken manchmal für komische Motivationen? Das macht auch nicht mehr Sinn. Ich muss gerade nochmal ganz schnell, ich fürchte, ich habe heute eine empfindliche Blase.
Verkühlt. So kalt ist gar nicht mehr. Mal, ob ich noch eine nette Trivia habe.
Ich hatte heute früh, glaube ich, zu viel Kaffee und Tee.
Ich habe auch eben noch in der Trivia nachgelesen, dass Richard Benjamin, der Star aus dem ersten Film, tatsächlich erst gedacht war als Produzent für das Sequel.
Aha.
Aber der taucht dann nachher nicht mehr in den Credits auf.
Ach so, ja.
Also war er wahrscheinlich nicht mehr mit dabei.
Tja.
Und es war hier laut der, ich bin jetzt auch nicht bei der IMDb, ich habe nämlich bei der IMDb gab es nicht so viel, ich bin jetzt bei der, wie heißt die Seite richtig? AFI-Katalog, American Film Institute oder so. Da habe ich nämlich auch herausgefunden, dass das Ganze da von der NASA finanziert wurde. Und hier steht auch, dass der Film 1979 der erste amerikanische Film war, der also öffentlich in der Volksrepublik China gezeigt wurde. Wo man sich auch denkt, warum ausgerechnet der jetzt?
Ich habe jetzt auch gerade überlegt. Okay, bitte. Da steckt man nicht dahinter. Muss es Gründe für gegeben haben, die wir jetzt nicht verstehen können. Bequemes Sitzen ist heute auch eine Schwierigkeit.
Ja, und dann kommen wir halt noch zu den beiden Showdowns. Einmal, dass Chuck von Chuck verfolgt wird. Mit allen Schwächen, die er besitzt. Ich glaube, eine Schwäche war auch, dass er überhaupt nicht schießen kann.
Ja, ne? Was ich auch
genau, deswegen find. Bringt das gar nichts. Und die hangeln sich dann an dieser Rakete irgendwie hoch und einer stürzt dann runter in den Abgrund und dann weiß man halt auch als Zuschauer nicht genau, welcher war es denn jetzt von den beiden. Tracy hat diesen Showdown mit sich selber in der verlassenen Westernstadt und dann treffen die beiden aufeinander und sie lösen das Ganze mit dem vorher schon bereits erwähnten Kuss.
Ja.
Und ganz zum Schluss sieht man, es ist auch so, die Handlung läuft und hast du irgendwann völlig wahllos so eine Szene von Ron reingeschnitten, wie er noch auf dieser Raumstation ist und so ein bisschen Hemmungen hat, mit den Roboterdamen zu schlafen.
Ja.
Das ist wirklich so, ach, wir haben Ron vergessen. Warte, ich habe noch diese eine Szene, die schneide ich hier noch mal rein.
Ja, tatsächlich, genau so war es. Den gibt es ja auch noch.
Genau, und ganz zum Schluss sieht man ihn auch noch einmal, wie er halt von Delos abreißt.
Ah, okay, aber so den habe ich
total,
nicht mehr bemerkt.
Ja. Total unkommentiert. Man sieht ihn einmal so durchs Bild laufen.
Okay, der ist mir nicht aufgefallen. Auf den habe ich echt nicht geachtet. Vielleicht, weil ich auch einfach wusste, dass es da dann auch nochmal so dieser Moment gab, an dem die Tracy-Doppelgängerin blutüberströmt, oder zumindest habe ich so in meiner Erinnerung, dass die blutüberströmt war, dann auch noch in diesen Vorraum, das passiert alles in so einem großen Vorhalle, sehr futuristisch, wie so ein riesen Konferenz-Hochhaus-Lobby, kommt das einem vor, der Hotel-Lobby. Und da kommt dann die Doppelgängerin Tracy auch nochmal an, schon von oben, stürzt auf der Treppe zusammen, Duffy ist ja, glaube ich, dann auch schon tot, Dr. Dings da.
Dr. Schneider.
Dr. Schneider.
Steht da noch rum.
Dr. Schneider, jetzt bin ich, weil wir am Anfang Helge Schneider hatten. Jetzt ist bei mir das Bild eingerastet, Dr. Schneider. Das heißt, hätte ich jetzt nicht selber versuchen dürfen zu sagen.
Doc Schneider, scheiß ihm in die Stiefel, scheiß sie ihm randvoll.
Vielleicht liegt es daran, dass ich kein wirklich großer Helge Schneider-Fan bin, dass ich das dann eine Weile bei mir gebraucht habe. Egal. Das ist ja so ein ziemlich dramatischer Moment, wo sie dann Dr. Schneider sagt, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was sie zu ihm sagt, dass die anderen entkommen sind.
Sind die Falschen oder so.
Sind die Falschen. Und was wäre, wenn das die echte Tracy gewesen wäre, die einfach schon durch den Blutverlust und alles so halluziniert ist, dass sie Dr. Schneider nicht erkannt hat und ihm gesagt hat, das sind die Falschen und dann doch die Doppelgängerin Tracy entkommen wäre? Es gibt von dem Film, weil du vorhin gemeint hast, das Ende ist wirklich komisch, auch verschiedene Schnittversionen. Und es gibt eine Schnittversion, ich weiß nicht, ob die fürs Fernsehen oder für irgendeine Videoveröffentlichung haben, wo dieses Ende am Schluss, wo man die beiden dann noch ganz am Ende sieht, wie sie so Hand in Hand davon schlendern und gerade das, was sich an diese Szene dann noch anschließt, wenn die beiden dann mit dem Zug zu Hause ankommen oder am Flughafen oder wo immer das dann spielt und sie sagen, ah, jetzt habe ich die Nachrichten durchgegeben. Ach, wenn wir zu Hause sind, sind das alte Nachrichten. Und die so davon schlendern wie ein Pärchen, das gerade von einem schönen Wochenendtrip kommt. Und diese Szene ist in dieser Schnittversion, die ich jetzt gerade hier meine, weggeschnitten worden. Das heißt, man hat ein etwas dramatischeres Ende da gefunden.
Vielleicht war das auch im Fernsehen irgendwann so, dass, wie gesagt, ich habe ja auch gedacht, der hätte so ein doppelbödiges Doppelbodenende und keine Ahnung. ich da mal eine andere Version von gesehen habe?
Es würde ja tatsächlich einfach schon reichen, wenn dieses Pärchenende wegfallen würde, dann wäre der Film nicht ganz so eindeutig. Dann wäre der Film schon, oder zumindest vielleicht auch immer noch genauso eindeutig, aber einfach düsterer vom Ende, etwas dramatischer. Und dieses fröhliche Ende, das kann echt den ganzen Film für mich nicht direkt ruinieren, aber das ist so ein blödes Ende einfach.
Sie rennen ja auch nicht weg in Panik, so, wir müssen jetzt noch schnell abhauen. Das ist ja eher so ein Edge-Badge, wir haben euch jetzt reingelegt.
Genau, Edge-Badge.
Wie er dann noch den Stinkefinger hochhält.
Das ist wirklich komisch. Ja, die waren ja auch nur in einem Vergnügungspark, so nach dem Motto. Wir haben ja nur ein Abenteuer in einem Vergnügungspark erlebt und das gehörte halt alles mit zum was wäre denn das, wenn das eigentlich die eigentliche Attraktion gewesen wäre in dem Vergnügungspark?
Das ist wie bei The Game von David Fincher, wo dann am Ende, wo er denkt, das Spiel würde schief laufen, am Ende ist es das Spiel gewesen.
Ja, ganz genau.
Der Vergnügungspark ist, sie decken eine Verschwörung auf. Kann auch sein.
Das könnte auch sein.
Das ist der viel tiefgründigere Film gegenüber Westworld.
Gott. Ja, Data sein. Wir sind der tiefgründigere Film als Westworld. Das ist sowieso wahr. Wenn es uns als Film gäbe, wir wären aber sowas von tiefgründig. Meine Fresse.
Ich finde, das ist so ein gemütlicher Sonntags-Nachmittagsfilm. Ich glaube, da habe ich den auch das erste Mal gesehen, an einem Sonntagnachmittag.
Ja, das ist gerade, ich weiß nicht, wie das damals in den 70ern gewirkt hat, aber heute schaut man sich solche Filme an einem Nachmittag an. Das ist ein richtiger Sonntagnachmittagsfilm. Das hat was Gemächliches und was Unterhaltsames, das stimmt schon, ja.
Es passiert immer was die Aufmerksamkeit so ein bisschen Ich sitze heute auch auf meinem Gehirn und kann nicht richtig reden. 5 Stunden Schlaf. Och ja. Danke an meinen Sohn. Na gut, ich habe auch zu lange gearbeitet, sei das als Ausgleich gesagt.
Aber dann sind 5 Stunden Schlaf natürlich auch nicht unbedingt ausreichend.
Nein.
Ja nun, ne? Wer weiß, vielleicht ist es gar nicht dein Sohn und er wurde schon ausgetauscht durch eine Androiden-Version, die dich wach gehalten hat heute Nacht, um dann die Weltherrschaft an sich zu reißen. Leichter, wenn du geschwächt bist, um deinen geschwächten Zustand auszunutzen. Pass bloß auf, heute noch.
Aber welchen Nutzen hätte dann der Androide davon, dass er nur 1 von 3 Klos bei uns im Haus benutzt, weil er sich für die anderen zu fein ist?
Das kann ich dir leider nicht sagen. Das ist genauso wie mit dieser Verschwörung hier in Futureworld. Ich kann es dir nicht wirklich sagen. Da muss irgendein tieferer Sinn dahinter stecken, den wir wahrscheinlich in Teil 3 hätten erfahren können. Also in Teil 3 erfahren wir auch, warum dein Sohn nur ein Klo benutzt.
Vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen Roman dazu. Ich habe irgendwann herausgefunden, dass es von 2001 tatsächlich 3 Teile gibt.
Ja, bin ich aber auch nie weiter als über den ersten gekommen. Von 2001 kenne ich Roman und Film und hab's nicht weiter geschafft, obwohl ich beides da sehr mag, sowohl den Roman als auch den Film. Aber hier wüsste ich es jetzt nicht. Also ich habe da auch nicht recherchiert, ich müsste jetzt einfach raten.
Dass es von 2001 noch einen dritten Teil gibt, weiß ich auch nur, weil irgendwann mal in einer Ferienwohnung der Roman dazu rumstand. Aber die sind, glaube ich, alle von dem gleichen geschrieben. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass sich da irgendwer
wer hat den 2000
parasitär dran gehängt hat.
Ich habe den Namen, das ist, das liegt mir auf der Zunge. Ganz, ganz, ganz großer Science-Fiction-Name, nachdem Clark, die Clarkschen Gesetze. Es gibt wie Vorname fällt mir. Ich komme wahrscheinlich auch gleich noch auf den Vornamen, aber das war der die Clarkschen Gesetze geprägt hat, wie zum Beispiel die Gesetze innerhalb dieser Narrationsgesetze, wenn
ich bin
Technologie.
Ich bin nur bei Louis und Mittelname und Louis und Clark.
Clark Kent. Wie hieß der Roboter hier? Clark oder Kent? Wie hieß auch Clark. Ja, siehst du? Wenn Technologie weit genug fortgeschritten ist, ist sie nicht von Magie zu unterscheiden. So, das ist eins dieser Gesetze. Ich glaube Clark. Jetzt muss ich nachschauen. Das macht mich jetzt fertig. Jetzt muss ich das rausfinden. Na, jetzt macht mein Computer nicht mal das mehr. Egal, das ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich wichtig. Arthur C. Clarke. Ach komm. Gibt es irgendwann wahrscheinlich auch mal hier im Podcast. Sollte zumindest auch mal in diesem Podcast schaffen. Das wäre an der Zeit.
In zwei verschiedenen Folgen. Einmal ohne Drogen und einmal mit Drogen geguckt.
Wie langweilig. Ohne Drogen. 2001 ist so ein Film, den ich eigentlich sonst immer alle 10 Jahre gesehen habe, nämlich immer passend zum Jubiläum. Jetzt habe ich 2021 allerdings leider das aufgebrochen und damit war es dann auch nicht alle 10 Jahre immer, weil so lange gibt es mich dann wohl auch nicht schon. Das muss ich also mal wieder nachholen. Naja, egal. Haben wir noch was zu Future World, Westworld?
Ich glaube nicht.
Ich bin nämlich jetzt durch.
Ausführlich besprochen.
Ja.
Wir haben noch nicht erwähnt, dass es natürlich auch eine Simpsons-Episode dazu gibt.
Ach ja, mit
Itchy und Scratchy.
Ja, richtig.
Mit dem Itchy und Scratchy-Geld.
Itchy und Scratchy, schau.
Was ich auch leider nicht geschafft habe zu gucken, was ich bei der Recherche gefunden habe, war eine Parodie auf die Westworld-Serie mit den City Slickers. City Slickers in Westworld.
Oh Gott.
Das wollte ich mir nochmal angucken. Aber ich glaube heute, dass sie das überhaupt noch gemacht haben. Wer kennt denn noch die City Slickers?
Du meinst eine ganz neue, aktuelle Parodie?
Ja, das ist, ich meine, die Serie ist von 2016, ne? Dann ja. Frühestens da.
Okay, ja, okay, klar. City Slickers, ja, ja, gut.
Ich weiß nur, nein, das war Billy Crystal. Mhm. War es Kevin Pollack?
Ich weiß nur.
Waren es drei?
Billy Crystal weiß ich auf jeden Fall noch. Das war der keinen Cowboy-Hut aufsetzen wollte, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich City Slickers überhaupt kenne, aber damals war das wahrscheinlich bekannt genug, dass man sich dann... Mein Gott, an wie viele Filme aus den 80ern und 90ern erinnert man sich heute noch, wenn man eine Parodie drüber macht, dann fallen die plötzlich auch allen möglichen Leuten wieder ein. Also warum nicht? Nee, gut, dann würde ich mal sagen, sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Und ich bedanke mich bei dir, Lars, dass wir das heute noch geschafft
haben. Gerne.
Das war jetzt auch eine der längeren Vorbereitungszeiten. Hier für Westworld und Future World. Sehr schön. Und ich bedanke mich natürlich für die DVD, die du mir geschenkt hast. Obwohl ich anmerken möchte, das funktioniert nicht jedes Mal, dass man mir eine DVD schenkt und dann auch über den Film geredet wird.
In dem Fall. Es war auch schwierig, kann ich nochmal erwähnen, es war ja schwierig, sie zu bekommen. Also die Blu-ray ist überhaupt kein Problem. Habe ich gedacht, schenke ich dem Felo die DVD. Aber die ist jetzt von irgendjemandem aus Österreich.
Oh mein Gott.
Auf der DVD. In Deutschland vergriffen.
Puh. Auf der DVD sind auch so ein paar interessante Sachen. Ich glaube, die Doku habe ich gar nicht gesehen, aber ich habe versucht, mir die Super 8-Version von Future World anzuschauen, denn die findet man auch auf der DVD. Das findet man in letzter Zeit, finde ich das ganz häufig, dass irgendwo auf DVD als Bonusmaterial noch die auf eine Dreiviertelstunde zusammengeschnittene Super 8-Version des Films zu sehen ist.
Oder noch kürzer.
Noch kürzer, gerne mal noch kürzer. Das ist dann ganz drollig, aber irgendwie reicht das auch, wenn man das einmal gemacht hat, sich das einmal angeschaut hat. Man braucht das nicht allzu oft. Gut, so. Und jetzt bringe ich jetzt tatsächlich noch einfach, um eure Schmerzgrenzen auszuloten, zum Abschluss meine eigene Interpretation des Lucky Luke Intros, weil wir hier uns so viel im Wilden Westen bewegt haben und Lucky Luke mein Verständnis des Wilden Westens einfach geprägt hat wie nichts anderes. Werdet euch das jetzt auch noch anhören müssen. Ihr könnt aber, wenn ihr danach noch Interesse habt, gerne Kommentare hinterlassen. Also Interesse, sowas zu tun, wenn euch das nicht alle Lust abgetötet hat, dann könnt ihr damit danach mit uns in Kontakt treten. Kommentare auf www.data-1-hals.de schreiben oder auf Wix oder Facebook, das sind diese alten Social-Media-Plattformen, die kein Mensch mehr benutzt heutzutage. Aber Dinosaurier wie ich, die tun das noch und dann, das war es dann auch schon. Oder eine E-Mail an kontakt@data-sein-hals.de schreiben oder eine Postkarte. Die Adresse findet ihr im Impressum, da freue ich mich auch. Ja, oder ganz einfach teilen und weitersagen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich noch mit so die beste Sache, die ich mir wünschen könnte, dass ihr einfach ein bisschen unseren Podcast hier verbreitet. Einfach so ein bisschen den Freunden, Familienmitgliedern, Kollegen und Kolleginnen damit auf die Nerven gehen, sagen, ich habe da was Tolles gehört, hör da doch auch mal rein. Das wäre wirklich schön. Und jetzt verabschiede ich mich. Jedes Mal fällt mir ein, dass ich vergessen habe, irgendeinen raffinierten, passenden Abschied für die Folge.
Ich überleg auch gerade, wie verabschieden sich denn Cowboys?
Howdy.
Howdy, Partner.
Okay, in dem Sinne, howdy.
Howdy.
Ich hätte da noch Pistolenschüsse reinmischen sollen.
Eigentlich verabschieden sich Cowboys nicht, die reiten nur schweigend in den Sonnenuntergang.
Ja, ich weiß. Eigentlich gehört ans Ende auch einsamer Cowboy weit, weit von zu Hause. Überall hast du Freunde, willst nicht Dank und nicht Applaus. Und dein Weg zu neuen Taten ist noch viele Morgen lang. Nee, stimmt ja gar nicht. Es hat ja Freddie Quinn gesungen und nicht Hans Albers. Wenn Hans Albers das singt, dann ist es immer die Zunge schwer vom Rum.
Aber ich nehme dich auch als...
Mann, mach so mal meins.
Ich höre dich auch gerne als Felo Quinn.
Felo Quinn, ja. Ah. Feloquent, sehr feloquent die ganze Angelegenheit wieder.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.